SWR aktuell, Infodate am Abend.
Mit Stefan Bosch. Fangen wir mit der guten Nachricht des Tages an. Und das ist endlich mal wieder die Entwicklung der Corona-Zahlen. Der Chef des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, sagte heute:
Die Fallzahlen, das hatte sich schon letzte Woche angedeutet, steigen im Moment nicht mehr rasant an. Die bundesweite 7-Tages-Inzidenz pendelt sich in den letzten Zeit so zwischen 150 und 170 ein. Es ist also gelungen, diese dritte Welle abzubremsen. Seit Ostern hat sich das exponentielle Wachstum der Fallzahlen nicht mehr in dem Maße fortgesetzt, wie wir das befürchtet und auch prognostiziert hatten. Und zwar, weil die Mobilität über Ostern deutlich geringer war, aber sehr wahrscheinlich auch, weil sich noch mehr Menschen an die Maßnahmen gehalten haben, noch mehr Menschen ihre Kontakte reduziert haben und dem Virus damit die Chance genommen haben, sich weiter zu verbreiten.
Da hat Wieler der Bevölkerung also ein dickes Lob ausgesprochen. Klar ist aber auch, eine richtige Entwarnung ist das noch nicht. Denn eine Inzidenz von 150 bis 170, wie Wieler sagte, ist noch zu hoch. Und so gab Gesundheitsminister Spahn bei aller Freude über die Entwicklung doch wieder den Mahner.
Wir dürfen jetzt die letzten Schritte, zumindest nach Stand heute, letzten Schritte eben auch nicht verstolpern. Heißt also jetzt, wenn wir die ersten 2-3 Tage eine gute Entwicklung sehen, gleich das Gefühl kriegen, okay, sondern es geht darum, die Zahlen weiter runterzubringen. Und zum Zweiten, gerade beim Öffnen, bei einem höheren Grad von Impfungen, die richtige Geschwindigkeit beim Öffnen zu finden.
Das Bundesverfassungsgericht hat das Klimaschutzgesetz des Bundes kassiert, zumindest teilweise. Das Gesetz berücksichtige zu wenig die Interessen künftiger Generationen, also zum Beispiel der heutigen Jugend. Es ist später nicht mehr rückgängig zu machen, so die Richter, was heute in die Luft geblasen wird. Gigi Deppe.
Jede CO2-Menge, die heute zugelassen wird, gehe von dem ab, was in der Zukunft noch ausgestoßen werden darf. Das Klimaschutzgesetz lege zwar fest, dass der Ausstoß bis 2030 um 55% gemindert werden müsse, aber es sei nicht klar, was nach 2030 passieren müsse. Es zeichne sich ab, dass nach 2030 noch viel mehr reduziert werden müsse. Das bedeutet, dass praktisch jede Freiheit gefährdet sei, die durch das Grundgesetz geschützt ist. Die Last, Treibhausgase zu mindern, würde einseitig auf Kosten der jungen Generation in die Zukunft verlagert. Damit haben die 4 Verfassungsbeschwerden, die unter anderem von mehreren jungen Aktivisten erhoben wurden, in einem wichtigen Punkt Erfolg. Die Bundesregierung muss spätestens bis Ende 2022 genauer regeln, wann und wie viel CO2 auch nach 2030 ausgestoßen werden darf.
Die Verantwortlichen in der Bundespolitik reagierten eher unaufgeregt. Wirtschaftsminister Altmaier sprach von einem herausragenden Urteil für die Rechte junger Leute. Außerdem gäbe es Planungssicherheit für die Wirtschaft. Umweltministerin Schulze sagte:
Dass es nach 2030 weitergehen muss, das ist ja vollkommen klar. Und deswegen werde ich für im Sommer jetzt Eckpunkte für ein neues Klimaschutzgesetz vorlegen, damit wir da gar keine Zeit verlieren.
Es gibt aber auch gute Nachrichten für die Bundesregierung zu ihrer Klimapolitik. Die EU-Kommission genehmigte jetzt das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Nach Überzeugung der Kommission hilft es nämlich dabei, den Ausstoß von Treibhausgasen zu senken. Stefan Überbach.
Deutschland hatte das entsprechende Gesetz verlängert und aktualisiert. Die neue Fassung ist Anfang des Jahres in Kraft getreten und soll bis 2026 gelten. In diesem Jahr ist vorgesehen, den Ausbau der alternativen Energien mit rund 33 Milliarden Euro zu unterstützen. Die Ökostromproduktion aus Quellen wie Windkraft, Solarenergie oder Biomasse wird über einen Aufschlag auf die Stromrechnung gefördert.
Amerika ist wieder auf dem Vormarsch. Das war die zentrale Botschaft von Joe Biden in seiner ersten Rede als US-Präsident vor dem Kongress. Und Biden hat sie genutzt, um seine zentralen Wahlversprechen zu unterstreichen: den Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie, neues Vertrauen in Regierung und Demokratie und wirtschaftlichen Aufschwung in den USA. Die Rede ist Biden gelungen, befand der amerikanische Politikwissenschaftler Andrew Dennison im SWR-Gespräch.
Er sprach die Emotionen der Amerikaner an, aber er hatte auch eine Menge Strategien und Vorschläge, wie Arbeitsplätze geschaffen werden. Die hat er da reingebracht, ohne dass es wirklich langweilig war. Biden sagt erstens: Ich bin überparteilich. weil ich eine Mehrheit der Amerikaner einschließlich Republikaner hinter mir habe, nach Meinungsumfragen. Und er hat Unterstützung. Er hat auch eine Strategie, ja. Er will wieder zurückgewinnen die Trump-Wähler, die keinen College-Abschluss haben. Und er gibt die Geld. Und wir haben gelernt, wenn Leute einen Scheck in den Briefkasten haben, das ändert ihre politische Meinung mehr als alles andere.
Stimmenfang mit dem Scheckbuch also, wenn man es negativ ausdrücken will. Positiv gesagt, Biden will die einfachen Menschen unterstützen. Und auch außenpolitisch war die Rede natürlich von großer Bedeutung, gerade nach der Trump-Ära, in der ja viel Porzellan zerschlagen wurde. Nach Ansicht des Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags Norbert Röttgen ist Biden auch dieser Teil der Rede gut gelungen. Im SWR-Tagesgespräch sagte Röttgen:
Joe Biden und diese Administration kehrt zurück zu den besten Traditionen amerikanischer Außenpolitik. Die USA sind ein Land, das sich der Welt zuwendet. Sie sind in der Klimapolitik vom Aussteiger zum Antreiber geworden. Biden und sein Team denkt in Bündnissen, in Allianzen. Er hat eine klare Ansage gegenüber China und Russland gemacht, eine Mischung aus Härte und Kooperationsbereitschaft. Das ist eine in Stil und Substanz eine Kehrtwende in der amerikanischen Außenpolitik, über die wir uns nur freuen können.
So der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestags Röttgen im SWR-Tagesgespräch. Der frühere Fußballnationalspieler Christoph Metzelder ist zu 10 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Metzelder hat vor Gericht zugegeben, Kinder- und jugendpornografische Bilder weitergeleitet zu haben. Er sagte, er akzeptiere die Strafe und bittet die Opfer sexueller Gewalt um Vergebung.
Fokus Südwest.
In Indien ist die Pandemiesituation weit dramatischer als bei uns. Wahrscheinlich haben wir alle inzwischen Bilder im Fernsehen gesehen, bei denen wir nicht mal ansatzweise nachempfinden können, wie den Menschen dort zumute ist. Einer der Gründe für den explosionsartigen Anstieg von Infizierten ist die indische Mutante. Sie ist, so sagen Experten, weitaus ansteckender als alle bisherigen Varianten des Coronavirus. Wer nun glaubt, naja, das betrifft uns ja zum Glück nicht, der liegt falsch, wie sich jetzt unter anderem in Stuttgart gezeigt hat. Dort stellte sich heraus, dass ein Betroffener mit eben jener indischen Mutante infiziert war. Der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Matthies.
Natürlich ist es besorgniserregend, dass sich dieses Virus nun weiterentwickelt, möglicherweise sogar dazulernt, wie es leichter von Wirt zu Wirt springen kann. Aber dennoch ist das Wichtigste, was wir tun können, ist aufeinander aufzupassen, Abstand zu halten, Kontakte zu reduzieren. Und die Impfungen sind ganz, ganz wichtig. Nebenbei auch die Schnelltests sind sehr zu empfehlen, damit hier eben möglichst schnell Infektionen erkannt werden und die Infektionsketten durchbrochen werden.
Soweit der Sprecher der Stadt Stuttgart, Sven Matthies. Der Streit um den Verkauf des Nürburgrings geht in die nächste Runde. Die Rennstrecke wurde vor Jahren an den Autozulieferer Capricorn verkauft, nach dubiosen Beihilfen des Staates, einem undurchsichtigen Bieterverfahren, für rund 77 Millionen Euro. Viele halten das für einen Spottpreis. Und so haben zwei unterlegene Bieter geklagt. Kerstin Anaba.
Im Oktober 2014 entschied die EU-Kommission, die deutschen Beihilfen zugunsten der früheren Eigentümer des Nürburgrings seien rechtswidrig gewesen. Die neuen Eigentümer könnten jedoch nicht verpflichtet werden, die gewährten Beihilfen zurückzuzahlen. Dagegen klagten die amerikanische Firma Nexovation und der Verein Ja zum Nürburgring. Vor dem EU-Gericht erster Instanz verloren sie. Nun liegt der Fall beim Europäischen Gerichtshof. Generalanwalt Pietruzella hat heute sein Gutachten vorgelegt. Darin gab er den Klägern zum Teil recht. Das Gericht der Vorinstanz habe sein Urteil teilweise nicht ordentlich begründet. So sei zum Beispiel auf die Argumente des Vereins, dass der Verkauf der Vermögenswerte des Nürburgrings an Capricorn eine neue staatliche Beihilfe darstelle, gar nicht eingegangen worden. Das Gutachten des Generalanwalts ist jedoch nur eine Empfehlung. Die europäischen Richter können ihm folgen, müssen es aber nicht. Mit einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs wird erst in ein paar Monaten gerechnet.
Fünffacher Mord und 18-facher versuchter Mord, so lautet die Anklage gegen den mutmaßlichen Amokfahrer von Trier. Er soll im Dezember mit seinem Auto durch die Fußgängerzone gerast sein und völlig absichtlich Menschen überfahren haben. Frust über das eigene Leben soll das Motiv gewesen sein.
Und dann war da noch.
Naja, eigentlich waren da noch zwei Lamas nämlich. Ihnen war die Unterbringung in Waghäusel im Kreis Karlsruhe wohl zu langweilig, also sind sie mal ein bisschen spazieren gegangen. Blöd war nur, dass sie auch dem Zugverkehr zwischen Mannheim und Stuttgart in die Quere kamen. Es passierte zwar zum Glück nichts weiter, aber ein paar Züge mussten langsamer fahren. Da waren sie wohl zu lahm, die Lamas.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.